Episode 53, Schalke Podcast, Blauer Salon. Es geht mir so mittelprächtig, aber ich habe heute einen Gast an meiner Seite, der kann mich jetzt wieder aufbauen. Der ist nämlich von Berufswegen erfolgreich gewesen. Andreas Müller, Eurofighter von 1997, grüß dich.
Grüß dich, servus.
Boah, das war jetzt ein Amoklauf, bis wir die Technik hier zusammen hingekriegt haben. Lag aber an mir, muss man so sagen.
Na, also ich bin ja auch nicht der Techniker, wie du feststellen konntest. Von daher 50-50.
So, ich glaube, wir sind gestern abgestiegen. Was glaubst du?
Puh. Guck mal, ich habe in den vergangenen Wochen immer gesagt, man muss jede mögliche Chance nutzen. Aber ich sehe einfach nicht, wie die Mannschaft endlich mal Spiele gewinnen kann. Das hat mich schon seit den letzten Wochen, auch Monaten, so ein bisschen ja wirklich deprimiert, weil du kannst ja Spiele verlieren und du kannst auch schlecht dastehen. Aber eine Hoffnung zu haben, ist dann immer, wie eine Mannschaft Fußball spielt. Und das nimmt mir so die letzte Hoffnung, dass die Mannschaft einfach, ja, sie schafft es nicht, Tore zu erzielen, sie schafft es nicht, gefährlich zu werden, dass auch mal der Gegner dann denkt, oh ja, die sind heute gut drauf, sondern du hast kaum Möglichkeiten, Spiele für dich zu entscheiden, weil du einfach im Spiel mit Ball bist du einfach so limitiert, so leicht ausrechenbar. Du spielst nur in ungefährliche Räume, zumeist dann auch lange Bälle, weil du wirklich keine Alternativen mehr hast, wenn du unter Druck kommst. Harit, den wir nun alle kennen als sehr guten Fußballer, der hat einen Sahnetag gehabt gegen Hoffenheim, aber du brauchst einfach mehr und also das macht mir eigentlich so den komplett die paar Prozent Hoffnung, die man immer noch irgendwo als Schalker immer haben muss und auch hat, aber das macht es mir schwer daran zu glauben, dass das noch abzuwenden ist, dass wir den Gang in die zweite Liga antreten.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Also ich bin auch seit gestern völlig so, also ich hatte schon Ende Weihnachten, also so um Weihnachten rum war ich eigentlich schon in dem gleichen Feeling, weil ich so dachte, so, das kann man nicht mehr retten. Und dann baut man sich ja immer irgendwie nochmal wieder auf und denkt so, ja, aber, und dann sind wir ja Schalke ja auch ganz gut im Tabelle zurechtrechnen. Und aber das ist, also aber seit gestern das hat mir echt den Rest gegeben. Ich habe es mit Whisky kompensiert. Und du?
Ja, ich hatte gestern hier, mittags habe ich mich eigentlich auf das Derby eingestimmt, es war ja super Wetter, wir haben ein bisschen gegrillt in der Familie und dann saßen wir zusammen und es hat sich gar nicht so schlecht angelassen, zumindest war die Stabilität da und dann passiert Stambouli der Fehler, wo dann der Ballverlust war zum 1-0, vorher brauchen wir gar nicht reden, Ralle Fährmann muss raus, was natürlich auch immer wieder für eine Mannschaft schwierig ist, gerade in der Situation. Mustafi hätte von Anfang an spielen sollen, war verletzt dann beim Aufwärmen. Das sind dann alles so Dinge, die, ich kenne das, ich habe das selber mal erlebt, wenn du wirklich ein Ding nach dem nächsten kriegst, da kannst du dann dich auch kaum noch wieder berappeln. Dass dann das zweite direkt hinterherkommt, noch vor der Halbzeit, und dann muss man natürlich sagen, haben sie es probiert, zweite Halbzeit, der Anschluss war möglich, war ein guter Schuss von, wer war es, Serdar, glaube ich, ein bisschen abgefälscht noch, Torhüter war dran, da habe ich so noch ein bisschen Hoffnung gehabt, weil ich fand Dortmund eigentlich nicht so stark gestern, also
ich fand die noch nicht stark.
Man merkt, dass sie auch in den letzten Wochen ihre Probleme hatten, aber wir haben sie dazu eingeladen, dass sie wieder nach oben kommen und das ärgert einen maßlos. Also gestern mit meinem Sohn, der ja auch auf Schalke gespielt hat bei Norbert Elgert in der U19. Wir waren bedient, aber wir haben uns jetzt nicht aus dem Leben geschossen.
Nee, habe ich auch nicht.
Nein, das nicht. Wir haben zwar 2-3 Gläser Rotwein getrunken, aber es war einfach nur, ja, dir fehlen da die Worte. Also wir sind irgendwo schon seit ein paar Wochen bist du da schon fassungslos, was auf dem Platz passiert, was aber auch insgesamt um den ganzen Verein in den letzten Monaten oder auch in den letzten Jahren passiert.
Was ist denn aus deiner Sicht, und deine Sicht ist ja ehemaliger Profifußballer, Europapokalsieger, DFB-Pokalsieger bist du auch geworden oder warst du ja schon raus?
Nee, bin ich nicht geworden.
Wann hast du deine Karriere beendet?
2000.
Nein!
Ja, kurz davor.
Ach, dann hast du den sportlichen Umzug in die Arena gar nicht mehr mitbekommen. Hatte ich in der.
Nee. Nee.
Oh, spannend, 2000.
Parkstadion war mein Wohnzimmer
Ja,
zu
meins
Hause.
auch. Und ich glaube ja, dass mit dem Umzug vom Parkstadion in die Arena, wir haben das am Anfang irgendwie ganz gut gemacht, aber dann gab es. Das ist meine Theorie und ich möchte eigentlich nur, dass du mir die widerlegst. Aber seitdem gibt es irgendwie so eine Entfremdung zwischen Publikum und Verein, Mannschaft.
Würde ich jetzt nicht direkt so unterstreichen, weil eine Entfremdung kann eigentlich nur stattfinden, wenn eine Mannschaft da ist, wo sich die Schalker nicht mehr mit identifizieren können. Und ich glaube, danach auch in der Arena waren wirklich Mannschaften, die Spieler in ihren Reihen hatten auf Schalke, die das eine verkörpert haben, was dieser Verein immer brauchte, die Malocher-Typen. Aber auch Spieler, die Fußball spielen können. Und ich finde, wann immer Schalke erfolgreich war, hatten sie genau diesen Mix aus sehr guten Fußballern, technisch guten Fußballern, Torjägern, Klaus Fischer, kann man immer weitermachen. Ganz früher Schalker Greisel, brauche ich nicht erwähnen, mit Kurzawa und so weiter. Klaus Fischer, Abramczyk, dann war die Zeit auch danach, wo Ebbesand, Mpenza, auch Kevin Korani. Also das waren schon Spieler, die sich mit dem Verein zu 100% identifiziert haben. Aber auch der Fußball ist natürlich durch die Schnelllebigkeit, durch die sozialen Netzwerke und was nicht auch alles noch dazu kommt, ist es mitunter natürlich auch etwas schwieriger für die Spieler geworden. Auf der anderen Seite glaube ich trotzdem, dass es nach wie vor, wenn man das gute Näschen hat und wenn man in den richtigen Gewässern fischt, dass man genau die Spieler finden kann, die auf Schalke passen.
Sag doch mal, lass mal, da müssen wir auf jeden Fall gleich drüber sprechen, aber weil das geht ja in dein Managerleben mit rein. Wie bist du auf Schalke eigentlich gelandet?
Also ich war beim VfB Stuttgart und habe dann aber da die Entscheidung getroffen, weil man ja, wie das so oft ist, wenn man aus der Jugend rauskommt, man zählt im eigenen Stall, der Prophet im eigenen Land zählt nicht das so. Und von da aus habe ich die Entscheidung getroffen, bin dann nach 4 Jahren VfB Stuttgart erste Liga gewechselt zu Hannover 96. War eigentlich eine tolle Saison. Hannover war aufgestiegen. Ich bin ein bisschen später dahin gekommen, nach 7 Spieltagen. Und es war mein erster Wechsel, so vom Schwabenland dann nach Niedersachsen, was auch ungewöhnlich und schwierig war für mich am Anfang, auch von der Mentalität her und mit meiner Frau. Ich habe mich da nicht so wohl gefühlt. Dann kam aber Hannover und wollte mit mir unbedingt längerfristig verlängern für die erste Liga. Und just in dem Moment kam der Anruf von Oskar Siebert. Dann bin ich in mein Auto gesessen, bin von Hannover nach Gelsenkirchen gefahren und habe mich mit Oskar zusammengesetzt, noch ohne Berater oder sonst irgendwas, wie das halt, wobei ich sowieso nie einen Berater hatte im Lauf meiner Karriere. Und ich wusste ja, Schalke war in dem Jahr abgestiegen in die zweite Liga. Und aber Oskar Siebert hat mich so begeistert und ich habe auch gemerkt sofort, das war eine reine Bauchentscheidung, du musst dahin. Du musst nach Schalke. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Ja, bitte.
Aber du hast da auch schon auf die Kohle geachtet. Also Schalke hat dir irgendwie mehr bezahlt, oder?
Na, das ist ja das, was wollte ich dir gerade sagen. Also ich hätte bei Hannover 96 hätte ich mindestens, wenn nicht sogar mehr, wie das Doppelte verdienen können. Schalke war, also das war der ja vom Verdienst her. So einen Vertrag hatte ich nie mehr unterschrieben. Das war wirklich, also da musstest du alles zusammenzählen. Das kann dir aber auch Spieler wie Luginger, Anderbrügge, die dann auch gekommen sind, bestätigen. Also da war wirklich nichts mehr da. Aber Oskar hat mich begeistert. Oskar hat bei mir ja irgendwie diesen Virus, den man dann bekommt mit der Zeit. Ich hatte ihn ja nicht gleich, das gebe ich auch offen zu. Aber Schalke fand ich schon immer, habe ich ja verfolgt in der Bundesliga als Spieler und es war immer irgendwie faszinierend. So, und dann bin ich nach Hause gefahren mit dem Auto und habe die ganze Zeit überlegt, wie bringe ich das meiner Frau bei, wenn ich der sage, Andreas Müller geht jetzt von der ersten Liga Hannover 96 in die zweite Liga und verdient noch deutlich weniger.
Aber jetzt mal zu der Wahrheit, aber da fehlt doch noch ein Stück von der Wahrheit. Also du hast wahrscheinlich auch in Hannover trotz Vertragsverlängerung nicht so viel spielen können oder so. Das war deine Perspektive da,
Ich war
oder?
Stammspieler, doch, doch, doch. Ich habe da komplett alle Spiele gemacht, bis auf eins oder so, wo ich mal gesperrt oder verletzt war.
Also du hattest einen Erstligavertrag bei Hannover, du hättest die doppelte Kohle
Korrekt.
verdienen können, bist dann aber zu Schalke in die zweite Liga gegangen. Andi, das
Ja,
kann.
das klingt jetzt für dich vielleicht oder für viele ein bisschen romantisch, aber das war tatsächlich so.
Ich möchte es gerne glauben.
Ja, dann, ich kann da, ich weiß nicht, ob ich meine Auszüge noch habe
Nein, so
von
jetzt auf Gottes
damals.
Willen.
Nein, Quatsch. Nee, aber wirklich, ich habe meine Entscheidung immer mehr, oder ich muss dazu sagen, alle Entscheidungen, die ich aus dem Bauch, vom Gefühl her getroffen habe, das waren alles Entscheidungen, die nachher gut und erfolgreich waren. Und alle, die ich, wo ich gedacht habe, das kann passen, das stimmt vom Kopf her und ja, das passt da und da, kommen wir vielleicht nachher noch auch zu sprechen auf gewisse Transfers. Das war tatsächlich so. Ich meine, ich könnte jetzt meine Frau herholen, ohne dass ich mit ihr vorher darüber gesprochen habe. Sie würde es bestätigen. Aber es war tatsächlich so. Von daher war für mich, irgendwie bin ich nach Hannover gefahren und hab ein richtig gutes Gefühl gehabt. Und es hat so innerlich, ja, es hat irgendwie gebrannt. Und ich wusste, ich muss dahin. Und ich habe es dann gemacht. Na,
was
und
hat
dann.
Oskar Siebert dir erzählt? Also der hat dich ja irgendwie belullert. Wie hat er dich belullert?
Er hat mir erstmal gesagt, dass er mich schon, wo ich in Stuttgart noch gespielt hat, immer auf dem Zettel hatte. Das stimmt auch, da gab es mal eine Anfrage, aber da war ich gerade ein, zwei Jahre aus der Jugend raus bei Stuttgart und wollte da eigentlich überhaupt noch richtig Fuß fassen. Nein, aber seine Art, wie er diesen Club mir näher gebracht hat, es ging wirklich eine Stunde nur über den Verein und über welche Möglichkeiten und dass wir natürlich sofort wieder aufsteigen wollten oder wollen, ging es auch darum. Und er versichert mir, dass noch richtig gute Spieler dazukommen würden, dass wir den Aufstieg auch schaffen können. Als ich dann da war, habe ich mich als ältester Feldspieler gesehen, mit 26, glaube ich, war ich. Und
Nein.
dann nur junge Spieler, Goldbeck und Marquardt und Nielsen und wie sie alle hießen. Und Werner Vollack war noch da, aber der war Torhüter, der war 32. Und der junge Jens Lehmann mit 19. Also wir hatten wirklich eine blutjunge Mannschaft und ich habe schon gedacht, Halleluja, das wird aber schwierig, mit dieser Mannschaft aufzusteigen, beziehungsweise überhaupt zu bestehen. Was sich dann ja auch im Nachgang auch abgezeichnet hat, dass wir wirklich auf Platz 19 waren, als dann Peter Neururer 10 Spiele uns übernommen hat und quasi uns noch gerettet hat.
Du bist also, du kennst Schalke, also aus der Perspektive, du weißt doch, also Geschichte wiederholt sich immer, herzlich willkommen.
Ich weiß genau, was im Herzen der Schalke drin ist, was in der Seele drin ist. Ich habe selber erlebt, in Kassel, als wir 2-0 verloren haben. Das war dann im zweiten Jahr der zweiten Liga, glaube ich. Da war übrigens Jörg Berger in Kassel Trainer. Als wir dann im Bus saßen und alle geschrien haben, die Schalke-Fans, wir sind Schalke und ihr nicht. Ich kenne es alles. Also ich bin mit allem, was Schalke oben und unten und mittendrin erlebt hat, das habe ich alles mitbekommen. Und deswegen weiß ich jetzt auch, wie die Gemütslage bei allen im Moment ist, um Schalke herum, in Schalke drin und so weiter.
Also, du bist zum Absteiger Schalke 04 gekommen, 1988.
Genau.
Das war alles noch vor Eichberg, oder? Also, der
Richtig.
Eichberg kam ja dann so danach und
Richtig.
hat allen die große Welt versprochen.
Ja, es war, ja, ich meine, es war so, dass der irgendwie so der Rettungsanker war hinsichtlich auch der finanziellen Situation. Aber natürlich wissen alle, was Günter Eichberg dann auch getrieben und gemacht hat. Und die beste Entscheidung, denke ich, die er jemals getroffen hat, ist, dass er dann Rudi Assauer zurückgeholt hat nach Schalke.
Über Rudi Assauer müssen wir gleich auch noch sprechen, aber ihr seid dann irgendwann Aufstiegshelden geworden, ne? Ihr seid dann irgendwann aufgestiegen.
Ja, 3 Jahre hat es gedauert.
Und also offen gestanden wird es auch jetzt wieder 3 Jahre dauern. Also wieder aufzusteigen ist ja, es hat ja kaum einer geschafft. Und wenn ich mir jetzt unsere Möglichkeiten angucke, dann können wir davon ausgehen, dass wir es, und da finde ich auch, können wir auch mal Realismus auf Schalke versuchen. Glaubst du, dass wir nächstes Jahr sofort wieder aufsteigen können?
Puh, ganz schwierige Frage. Dazu muss sich sehr, sehr viel ändern. Du musst sicherlich eine Mannschaft aufs Tablett kriegen, die zweite Liga will, die das annimmt. Ja, weil du kannst jetzt, alle schreien jetzt machen wir komplett einen Neuanfang, junge Spieler. Ich warne nur davor, wenn man sagt, man nimmt jetzt lieber die Spieler alle aus der Knappenschmiede, U23 und dies und das, das wird nicht funktionieren. Also du brauchst schon ein paar Eckpfeiler in der Mannschaft, du brauchst Erfahrung, gerade in der zweiten Liga, die ist enorm schwierig. Vor allem kommst du ja überall hin als der große FC Schalke 04, der noch vor ein paar Jahren in der Champions League war, ist gar nicht so lange her. Und dann spielst du in Sandhausen und spielst du in Lübeck,
Ingolstadt.
Lübeck nicht, oder Kiel oder Ingolstadt oder je nachdem, wer da hochkommt aus der dritten Liga. Ja. Also von daher musst du natürlich ein Team zusammenstellen, das auf der einen Seite zum ersten das mal richtig annimmt, die zweite Liga. Und aber, und das finde ich sehr wichtig, du musst eine Mannschaft haben, die Fußball spielen kann. Weil was wird passieren in der zweiten Liga? Da kommt der große FC Schalke, wir überlassen denen mal den Ball. Und das ist das gleiche Problem ja jetzt, was unsere aktuelle Mannschaft hat. Mit dem Ball können sie relativ wenig anfangen, sie werden nicht gefährlich. Und gerade das musst du dann auch, in der zweiten Liga spielst du meistens dann als Favorit, kommst du dahin, unabhängig davon, wie jetzt deine Kaderqualität ist, das sieht im ersten Step keiner, sondern die sagen alle nur, da kommt der ruhmreiche FC Schalke 04 und von daher musst du da nicht, damit musst du dich auseinandersetzen. Und dazu brauchst du eine Mannschaft, die auch tiefstehende Gegner bezwingen kann, ausspielen kann, gefährlich werden kann und vor allem ja, die zweite Liga richtig annimmt.
So ein Bundesliga-Kader hat irgendwie 25 Spieler, ne? Und wie auf dem weißen Blatt Papier, ohne, also wie viele alte Recken, und alte Recken würde ich sagen, sind so 30-Jährige gerade oder noch vielleicht 28 wahrscheinlich gerade zur heutigen Zeit. Wie viele 28-Jährige brauchst du, die irgendwie, die auch noch Bock haben?
Ja, du brauchst natürlich schon ein gutes Gerüst und du brauchst vor allem Spieler, die du jetzt auch nicht hast, in der Achse. Und für mich ist eine Achse immer zentral, wenn ich jetzt mal aufs Spielfeld schaue, also sprich beginnend mit Torhüter, dann der Innenverteidiger, der das Heft in der Hand hat, der Sechser, der offensive Mittelfeldspieler und der Neuner, in Anführungszeichen, der Knips, das wäre meine Achse und da brauchst du sicherlich erfahrene Spieler. Der eine kann mit 26 schon sehr erfahren sein, der andere schafft es immer noch mit 30, 31. Darum herum kannst du dir sicherlich dann ein Gebilde machen, wo du jüngere Spieler, die aber von ihrer Qualität dann halt dementsprechend auch schon zweite Liga leisten können. Also das musst du dann dementsprechend, je nachdem, was du als Budget hast, zusammenstellen. Und es gibt immer Spieler, die auch immer noch einen zweiten Frühling erleben, die man dann vielleicht im Auge haben sollte, die die Mannschaft dann auch wieder führen können und die zurückbringen können in die zweite Liga. Also da gibt es sicherlich Spieler in der Bundesliga oder auch in der zweiten Liga, wo man dann drauf zurückgreifen sollte, weil ich glaube schon, dass der Kader, so wie er jetzt ist, der wird sich grundsätzlich sehr stark verändern in der neuen Saison. Muss es auch.
Wir wissen überhaupt nicht, wer zweite Liga-Verträge hätte und dann musst du ja, du musst ja jetzt quasi alles verbimmeln, was du irgendwie verbimmeln kannst, um irgendwie Kohle zu bekommen in einer Transfermarktsituation, die überhaupt gerade gar keine Kohle zum Verschenken hat. Also
ja, das ist das eine. Transferlöse ist sicherlich immer gut, wenn man das erzielen kann, aber was dich immer umbringt, sind eigentlich die laufenden Kosten, das spricht die Gehälter. Und von daher glaube ich, musst du den Etat, was Spielergehälter betrifft, musst du natürlich ganz, ganz stark runterfahren. Das ist das Entscheidende. Und dann musst du zusehen, dass du sicherlich Transfererlöse hast, um dann auch vielleicht gewisse Löcher oder Lücken zu stopfen. Und dann geht es sicherlich auch darüber, dass man Spieler ausleiht oder Spieler, die wirklich vielleicht Ende ihres Vertrages sind, die sich aber nochmal beweisen wollen. Es gibt viele Beispiele, die auch Spieler geholt haben in die Bundesliga, wo man immer gedacht hat, der Spieler ist eigentlich schon durch und plötzlich blühen die bei einem Verein auf. Siehe einige Spieler Union Berlin, die man so bundesligatauglich nicht gesehen hat und auf einmal kriegen die da ihren Schub und spielen einen richtig
Cool.
guten Bundesliga-Fußball. Von daher, aber dazu brauchst du das Know-how, dazu musst du dich auskennen und das ist sicherlich die entscheidende Frage dann, wer ist der Verantwortliche in Zukunft, der das aufstellt?
Was glaubst du, wer sollte der neue Sportverantwortliche sein bei Schalke 04? Hast du da einen Favoriten im Rennen? Ich habe einen.
Ja,
Ja,
frag mal.
ich würde Oliver Runert jetzt noch Praktikum lassen bei Union Berlin. Der hat leider seinen Vertrag jetzt verlängert Ende Dezember. Aber dann würde ich Erik Stoffelshorst nehmen.
Okay, Erik kenne ich ja noch aus meiner Zeit. Ich habe ihn damals von der Jugend nach oben zu mir geholt als Assistent. Ich glaube, es gibt viele Stellschrauben, die du verändern musst in dem Verein. Und
Sag mir die,
der Aufsichtsrat,
ich hole den
ja,
Schraubenschlüssel.
aber ja, wir fangen mal an, weil der Aufsichtsrat ist ja jetzt derjenige, der letztendlich entscheidet, wen holen wir jetzt als neuen Sportdirektor, technischer Direktor, Kaderplaner, wie auch immer. Ja. Und also die dort sind, ja, ausgenommen Huub Stevens, da traue ich wirklich keinem zu, eine vernünftig gute Entscheidung, vor allem mit sportlichem Know-how für die Zukunft für Schalke zu treffen. Von daher glaube ich, wenn auch nur ein bisschen man einen Neustart machen will im Sommer, dann würde ich sagen, lieber Aufsichtsrat, tretet mal komplett zurück und der Verein kann sich völlig neu aufstellen mit Leuten, die davon Ahnung haben, die auch ja, eine hohe Identifikation haben. Das
Hast
ist so
du
das, was.
für den Aufsichtsrat kandidiert?
Nein.
Ja, Mensch, da ist ja das Problem. So, ich habe für den Aufsichtsrat kandidiert, aber das ist natürlich ein totales, das kommt nur aus der Ableitung daher, dass ich glaube, dass wenn die Mitgliederversammlung 6 Leute wählen kann überhaupt, also grundsätzlich kann die Mitgliederversammlung von 11 Aufsichtsratsmitgliedern nur 6 wählen. Und dann hätte ich gerne 2 Leute, die wirklich Ahnung von Sport haben. Das müssen dann so Ex-Spieler sein oder also Leute, die auch
Ja,
einen Sport nicht. Zwei.
bin ich bei dir.
Dann hätte ich gerne 2 da drin, die ökonomisch richtig schon mal was abgerissen haben. Ne? Also das kann dann auch, das muss ein Top-Manager sein oder ein Top-Banker. Ja, also die einfach Ahnung von
Ja.
Geld und Bilanzen haben. Und dann hätte ich gerne 2 Leute von der Erde. Und von der Erde, da sehe ich mich. Aber wenn du mir sagst, wenn du mich jetzt davon überzeugen könntest, wie wir das besser zusammensetzen könnte, dann bitte.
Nein, aber ich glaube, dass es halt grundsätzlich nach Clemens Tönnies ist ja auch ein Vakuum entstanden. Clemens Tönnies, sage ich mal, so ein Kopf für Schalke, würde ich sagen, ist immer gut. Nur,
Hui.
er hat es völlig, ja, lass mich ausreden, weil er dann auch schon, sage ich mal, einer ist, der nach draußen gehen kann und der auch Dinge vertritt. Nur, er war entweder in seiner Amtszeit A, völlig falsch beraten, hat sich oft ins Tagesgeschäft eingemischt. Ich will nur sagen, was Schalke für einen Typ braucht. Also du brauchst einen im Aufsichtsrat. Wir hatten damals bei Rudi Assauer war Jürgen Möllemann. Und Jürgen Möllemann hat wirklich alles für den Verein getan, wollte seine Show ein bisschen haben, dass er mit seinem Fallschirm im Parkstadion abspringt. Kein Problem, lass ihn das machen. Aber er hat dem Rudi den Rücken freigehalten. Er hat seinen Aufsichtsrat genau das, was diese Position auch aussagt. Kontrollieren, beaufsichtigen und aber alle unter einen Hut zu kriegen und mit einer Stimme zu sprechen. Und das hat er geschafft. Und es war kein Patriarch in dem Sinn, sondern er hat zu Rudi aufgeschaut und hat gesagt, wie können wir was machen, was denkst du? Und Rudi hat natürlich aufgrund seines Know-hows hatte die Dinge mit Möllemann in die Wege geleitet und dann war das deckungsgleich. Und das ist natürlich in den vergangenen Jahren nie passiert. Vor allem dann auch, wenn man dann Personalentscheidungen trifft im sportlichen Bereich von wirklich einer großen Dimension, sei es Sportdirektor, sei es dann auch Trainer. Und wenn das schief geht, dann hast du den Salat, den du jetzt da hast.
Es ist ja so eine Rollenverteilung im Grunde. Und wenn wir uns, wir können uns das bei Bayern angucken oder wir können uns das auch bei Dortmund angucken und dann gibt es halt so ein Uli Hoeneß oder jetzt macht das Rummenigge gerade. Immer wenn irgendwie der Busch ein bisschen zu viel Flammen bekommt, dann kommen die nach vorne und reißen erstmal alles ab und dann, damit sich das medial erstmal auf die konzentriert, weil die wieder drei rausgehauen haben. Das macht Aki Watzke bei Borussia Dortmund auch so gut. Und diese Rolle haben wir nicht, aber die hatten wir auch in den letzten 15 Jahren nicht. Weil Clemens hat ja irgendwie gemacht, was er wollte. Und ob das jetzt gut oder schlecht für den Verein war, das sei immer dahingestellt. Und das
will ich, gut. Ich will dem auch gar nicht, aber weißt du, ich bin weit davon hinweg, entfernt, sonst heißt es wieder, ja, der Clemens hat den Andi Müller rausgeschmissen, jetzt gibt er dem hintenrum wieder einen mit, das mache ich ja nicht, so bin ich gar nicht gestrickt. Ich sage nur, der Verein braucht ein Gesicht und dieses Gesicht muss, ja, wann hat ein Verein, wann hat ein Unternehmen Erfolg, wenn Leute zusammenkommen, die gleiche Idee haben, die das im Verein oder in ihrem Unternehmen leben,
also ich glaub, ja,
die Know-how haben und das fehlt.
Leute, die zusammenkommen und die gleiche Idee zusammen entwickeln, dann können auch alle an der Idee gleichzeitig
partizipieren. Ja, wenn keine Idee da ist. Das ist ja genau. Die Idee war ja da. Die Schalke-Idee war ja schon lange da. Aber die hat man ja verloren. Man hat den Schalke-Weg verlassen.
Was war denn der Schalke-Weg?
Der Schalke-Weg war in erster Linie Spieler zu holen, die sich zu 100% mit dem Verein identifiziert haben. Wenn man mit Spielern gesprochen hat, die man zum Club geholt hat damals, dann war es immer im ersten Step so, dass man über den Verein nur geredet hat. Ich kann mich daran erinnern, witzige Geschichte, Rudi Asser und ich waren in Kopenhagen und haben mit Sören Larsen gesprochen und Sören konnte aber kein Deutsch, was eigentlich als Däne kaum zu glauben war, weil Christian Paulsen und Ebbe Sand, die konnten schon Deutsch. Aber Rudi war so fasziniert von dem Verein, wie er das dann dem Sören rübergebracht hat und hat eine Stunde auf den über Schalke 04 erzählt und er hat eigentlich kein Wort verstanden, so richtig. Mhm. Aber Sören hatte ein Gespür, ein Gefühl. Und er hat dann nachher gesagt, ich habe wenig verstanden, aber ich weiß, dieser Mann, dem sein Herz hängt an diesem Club, der gibt alles dafür, ich muss dahin,
den Club
kennenlernen. Und das sind so im Nachgang redet man über Zahlen, auch klar, logisch. Aber ich finde einfach, du hast halt, was ich immer sage, du hast in der Vergangenheit, schau an, welche Mannschaften bei Schalke erfolgreich waren. Ja, Kurzora, Schalke, Greisel, Fußball, gute Fußballer gepaart mit Malochern drin. Und da kannst du alle Epochen dieser Mannschaften sehen. Wir hatten immer sehr gute Fußballer, richtig geile Kicker. Wir hatten aber auch diese Heitos und Jermaine Jones und Chris Deitch und die hatten wir auch immer. Das ist der Mix. Und sie kamen. Erfolgreich war Schalke in der Zeit natürlich, als wir sehr viele Spieler, die schon in der Bundesliga gespielt haben, bei Bremen, bei Stuttgart, bei Frankfurt, wo auch immer, die hatten die Bundesliga schon drin. Wir haben auch einen Lincoln geholt, ja, aber Brasilianer, aber er kannte schon Bundesliga, er konnte Deutsch, er hat Schalke schnell in sich verinnerlicht. Ja, also
Und ich.
Über Dänen und Belgier und Holländer, die wunderbar gepasst haben, über Tschechen, Nemec, brauche ich gar nicht reden.
Was mir letztens so aufgefallen ist, zufällig auch bei irgendeinem so YouTube-Video, die Mannschaft kann sich nach dem Spiel nicht mehr mit den Fans abklatschen. Das war im Parkstadion so üblich. Und ich glaube, das ist auch für einen Profisportler ein cooler Moment, wenn er da abgeklatscht wird, wenn er so, wenn da Leute auf dem Zaun hängen und ihm die Hände entgegenstreichen. Und das gibt's alles in der Arena nicht mehr. Und gleich,
Ja,
findest du nicht?
ein kleiner Einspruch.
Ja, sag.
Also, ja, guck mal, es gab ja immer schon Spieler, die auch eine besondere Bindung gerade dann auch zur Kurve hatten. Ja, äußerst beliebt und so weiter. Aber das ist auch ein bisschen Mentalität von dem Spieler selber. Ich war jetzt nicht der Spieler, der sich dann noch gern in der Kurve hat feiern lassen. Ja, und ich bin auch mal, wenn es ein scheiß Tag war, ein scheiß Spiel war und dann auch selber noch schlecht gespielt hat, bin ich auch wutentbrannt in die Kabine. Ja, also
Ja,
das,
klar.
was früher war, ja, weißt du, also ich will nicht immer sagen, das, was früher alles war, war alles besser und heute ist alles schlechter, aber weil du vorhin auch von der Entfremdung, ja, es ist aber auch anders geworden mittlerweile.
Ja,
Es
das
ist
will ich.
komplett anders. Ja, und du musst als Verein, als Verantwortlicher, musst du schauen, dass du genau die Spieler herausfilterst, die das noch in sich drin haben, die auch demütig sind und die wissen, dass jeden Samstag jeder den letzten Cent zusammenkratzt, um in die Arena zu kommen oder auswärts. Und diese Spieler musst du finden. Und die findest du aber nicht, wenn du ein Video anschaust, sondern die findest du dann, wenn du sagst, der ist fußballerisch, könnte der passen. Die findest du dann, wenn du ein Gefühl hast für einen Menschen, mit ihm sprichst, über Schalke sprichst und dann hörst, was er zu sagen hat, wie er das Ganze sieht und denkt.
Aber wie soll so ein Harit, ne, der jetzt, der kommt jetzt auf Schalke, der kann immer noch kein Wort Deutsch. An welchem Punkt in dem aktuellen Setup hätte der denn Zugang zum FC Schalke 04 erhalten können? Kann er ja gar nicht mehr kriegen. Es wird sich nicht mehr abgeklatscht. Training ist auch nicht mehr. Also als ich noch Kind war, das war deine Zeit, da standen wir vorm Parkstadion vor eurer Kabine und dann seid ihr da rausgekommen und dann sind wir euch auf den Sack gegangen. So lange, bis jeder sein Autogramm hatte.
Richtig.
Das gibt's ja heute nicht mehr. Das ist ja auch richtig, dass es heute nicht mehr gibt. Das verstehe ich alles in der Professionalisierung und so. Aber es gibt dafür kein wenig Kompensation. Und dann gibt es ja da auf der Haupttribüne diese Mauer, die den Businessbereich von dem Rest der Fans so trennt, ne? Man kann das richtig sehen, diese Mauer. Und manchmal hatte ich schon mit so Fußballfunktionären zu tun und dann bin ich total erstaunt, wie wenig die, also wenn ich die einfach duze, dann sind die schon überfordert. Und weil die Sprache der normalen Leute gar nicht mehr sprechen können. Und das meine ich mit Entfremdung. Und das muss ja nicht sein. Da kann man ja aktiv gegenarbeiten. So, weißt du, was ich meine?
Ich versteh das vollkommen. Die Frage ist nur, wie willst du in der heutigen Zeit dann auch das so hinbekommen? Da halte ich, ja, also ich kann ja nur aus der Zeit reden, wo ich Spieler war, wo ich nachher im Management war. Für mich war immer wichtig, Training ist offen, dann sind die Ferien, dann sind 3000 Zuschauer am Platz, beim Trainingsplatz. Ja, und dann stehst du halt eine Stunde verschwitzt und schreibst Autogramme. Ja, aber das ist Schalke. Und genau das muss ich wissen, wenn ich einen Spieler hole, traue ich ihm zu, dass er genau sich mit diesem Club so identifiziert, dass er bereit ist, das zu tun. Für mich ist es weniger das Stadion das Entscheidende, sage ich dir auch. Ja, ob da jetzt eine Mauer ist, ob da VIPs sind oder nicht. Klar, es ist immer eine Geschichte, wo ich sage, kann man drüber diskutieren, aber für mich und ich sehe rein nur den Sport. Ich habe noch nie andere Dinge gesehen. Ja, weil für mich ist Fußball ist für mich das geilste Spiel überhaupt. Und deswegen glaube ich, dass sich das, was unten auf dem Rasen spiegelt, ja, und dass das über die rüberschwappt auf die Zuschauer. Und da ist es völlig egal, ob einer in der Loge sitzt oder in der Kurve, er wird mitgerissen von dem, was die Jungs da unten machen.
Es kann, nee, ich glaube auch, dass es eine Wechselwirkung ist. Ich glaube,
100%,
ich glaube fest 100%. Daran, dass ein guter Support, ich meine, ich bin Ultras Gelsenkirchen Gründungsmitglied, ne, ich muss das jetzt auch sagen, aber ich glaube, seitdem ich angefangen habe, Choreos und Support zu organisieren, glaube ich fest daran, dass bis zu 5% aus so einer Mannschaft noch durch geile Unterstützung rauszuholen sind.
Also, 5, sagst du, ist, würde ich jetzt sagen, ist fast zu wenig. Ja. Nee, weil, guck mal, ja, aber in dieser Schüssel bei uns da drin, was da abgeht, wenn es da richtig ballert von eurer Seite und dann...
Ich bin nicht mehr bei Ultras Gelsenkirchen, das muss ich immer dazu sagen, sonst kriege ich
immer Ärger. Ja, ist ja jetzt wurscht, aber die Wechselwirkung, Nordkurve, Südkurve, das Stadion steht auf. Was haben wir da schon Spiele gesehen, wo alle standen, wo alle klatschen? Und das ist aber Wechselwirkung, wie du richtig sagst, aber die Mannschaft dafür ist verantwortlich. Und nochmal, du musst Jungs haben, ja, die dann, auch wenn sie Scheiße gebaut haben, Scheiße gespielt haben, die gehen aber dann auch nach dem Spiel durch den Haupteingang raus und treffen Fans, die sauer sind und diese beschimpfen. Ja, haben wir auch abgekriegt. Musst du durch. Solche Jungs musst du haben. Ja.
Es klingt jetzt so, ich finde, ja, also das ist jetzt an dem Beispiel, würde ich jetzt auch sagen, ach ja, scheiße, könnte man, aber es geht mir auch so darum, dass so Spieler, die heute bei Schalke 04 stehen, egal wie viele Millionen die verdienen, dass die noch ein Gefühl dafür bekommen, wie die Realität außerhalb ihrer Millionärsblase ist. Und mit Millionär meine ich das jetzt nicht neidvoll, soll jeder so viel Geld bekommen, wie er möchte.
Ja, verstehe ich.
Aber so, Gelsenkirchen ist einfach eine andere Welt als Saint-Tropez, ne? Und die Leute in Gelsenkirchen sind auch einfach anders als in Saint-Tropez. Viel ehrlicher und viel herzlicher. Und das wird, das hat eigentlich so eine große Energie, könnte das haben, aber die hat es nicht mehr, weil diese Spieler auch gar keinen Zugang mehr dazu bekommen. Die sind da so abgeschirmt und offene Trainings sind auch weniger geworden. Und das verstehe ich auch, dass nicht mehr alle Trainings heutzutage öffentlich sein können. Aber da ist, und jetzt ist noch Corona und Pandemie und ich glaube echt daran, also Ich kann es nicht beweisen, aber Schalke wäre nicht letzter, wenn Leute im Stadion wären. Und das finde ich, das ist das Allerschlimmste daran gerade.
Ja, das kommt natürlich mit dazu, die Pandemie, das ist ganz klar. Aber ich will nochmal darauf zurück. Ich glaube, du musst in deiner Auswahl, und das ist schwierig, aber du musst ein Gefühl dafür entwickeln, dass die Spieler, die du holst, und dann verzicht lieber auf 10% fußballerische Qualität oder 20%, und nimmt da ein bisschen mehr Mentalität und Charakter
ja,
mit rein.
Das ist ja wahrscheinlich jetzt auch der Grund, warum Huntela zurückgekommen ist, ja, weil es irgendwie an diesen guten Kabinengeistern gemangelt hat. Und jetzt hast du noch schnell in der Winterpause Seo geholt und den Hunter geholt. Die haben Schalke vielleicht verstanden. Also bei Seo bin ich mir ganz sicher, bei Huntela kann ich es mir auch gut vorstellen, die den Leuten irgendwie so ein paar Sachen erklären. Aber dann komme ich ja wieder zu meiner Lieblingsthese und frage mich, warum Benedikt Höwedes nicht Teammanager geworden ist. Wir wissen es nicht.
Vielleicht haben sie nicht gefragt, weiß ich nicht.
Vielleicht wollten sie nicht. Jetzt lass noch mal in die Anekdotenkiste kommen hier. Also
Jetzt wird's gefährlich.
Nee, oder? Jetzt wird's richtig lustig. Ja. warte, dann kam irgendwann Jörg Berger und jetzt kann ich auch wieder mitreden, weil dann war ich ungefähr alt genug, um das alles mitzubekommen. Jörg Berger kam, hat euch übernommen in einer miserablen Position, hat Schalke 04 vom Abstieg gerettet. Dann gab es, glaube ich, eine Durchschnittssaison und dann die große 96er-Saison. Ja. Schalke 04 qualifiziert sich für den UEFA Cup mit einem Kopfballtor. Kannst du dich an das Kopfballtor erinnern?
Ja, so schlimm wird es nicht. Finde,
ne? Uwe Scheer, Flanke und dann aus 12, ich möchte sagen aus 13 Metern. Oliver Kahn.
Für einen Kopfball war schon ein Stück Entfernung. Ne?
Also mit Gefühl und also diese Präzision. Andreas Müller, wie hast du das hinbekommen?
Also das Witzige war ja, dass wir noch am, ich weiß nicht, ob es Mittagessen war oder Frühstück, hat der Uwe Scheer noch zu mir gesagt, pass auf, ich lege dir heute einen auf. Das hat er ja noch vor dem Spiel, ich glaube Mittagessen war es, hat er gesagt. Ich bin ja dann erst in der zweiten Halbzeit reingekommen, weil beim Olaf die Wade zugemacht hat, so wie es damals immer hieß. Und Viel schwieriger war eigentlich, muss ich echt sagen, der Ball am 16er, also in unserem 16er. Bayern musste ja das Tor machen, damit sie noch eine Chance haben für deutsche Meisterschaft.
Ja.
Und dann war irgendwie ein ganz hoher Ball am 16er. Und normalerweise steht 1-1, da haust du den Ball irgendwie weg. Und jetzt steht Nährlinger so irgendwo ums Eck bei mir rum und der Ball fliegt so über meinem Kopf hoch. Und ich habe überlegt, was mache ich? Also 90. Minute, ne? Normal denkst du, komm, weg das Ding, Feierabend 1-1, sind wir auch gut bedient.
Ja.
Und irgendwie habe ich dann den Ball so angenommen, dass der unten echt liegen blieb. Was eigentlich für mich als Grobtechniker schon schwierig war und dann auch in der Drucksituation. Und auf jeden Fall habe ich den dann runtergekriegt, schön angenommen und habe ihn dann schon rausgespielt zum Uwe.
Und dann ist er gerannt.
Und dann ist der ab und ich bin ab. Und er wusste, er hat mich immer im Augenwinkel gesehen. Und die Flanke war natürlich perfekt. Aber ich habe wirklich, muss ich wirklich sagen, ich wollte den Ball. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zu arrogant.
Nee, du, bei dem Tor darfst du alles sein.
Wirklich, den Ball wollte ich genau da ins Eck, weil ich habe gesehen, wo Kahn steht und ich habe gewusst, die Lücke, es geht nur da ins lange Eck. Dass ich den dann so perfekt treffe mit dem Kopf, das ist auch Glück, ja. Aber das hat dann gepasst und ja, dann war natürlich
Das Glück des Tüchtigen. Das war das Glück des Tüchtigen. Es war der 33. Spieltag 1996, Schalke schon das ganze Jahr irgendwie überdurchschnittlich gut gespielt und damit den UEFA-Cup-Einzug perfekt gemacht.
Und in München, da haben die Dortmunder gespielt bei 60.
Das hätte ich jetzt gerne verschwiegen, aber wenn du hier
muss
gerne...
Muss ich ja sagen, im Nachhinein muss man ja sagen, wir haben denen mal eine Meisterschaft ermöglicht und die haben sie uns 2007 haben sie uns die brutal kaputt gemacht. Ne?
Du hast denen die Meisterschaft ermöglicht. Ich hatte damit nichts zu tun.
Ich bin schuld, ja.
Also das war ein Magic Moment für alle von uns. Und so, und dann UEFA Cup-Saison, ne? Ich habe dieses, es gibt so ein Zitat, ich weiß nicht von, ich glaube Assauer hat es gesagt, wir Pfeifenköpfe sind jetzt im Halbfinale oder so ähnlich. Kannst du dich daran erinnern?
Nee, das war Jens Lehmann hat immer gesagt, wir Blinden sind im Finale.
Ja, genau. Ah, ja, genau.
Irgendwie sowas.
Ja, sowas, genau.
Jens
das
hat immer was von. Ja.
Und
das war Jens.
Jens ist leider mein Lieblingsspieler aller Zeiten, wenn der. Ach, naja, schade. Und jetzt müssen wir nochmal die Jörg Berger-Nummer besprechen. Ich glaube, es war so, in Erinnerung, glaube ich, war es so, ihr habt in St. Pauli gespielt und seid alleine mit Mannschaftsbus zurückgefahren, Jörg Berger ist, was weiß ich, Wellnesshotel oder so. Und auf der Fahrt müsst ihr
irgendwie... da war irgend so ein Gala-Abend in Hamburg, glaube ich. Und wir sind dann nach der 2-0-Niederlage, sind wir im Bus gesessen und Jörg Berger hat sich verabschiedet, aber Rudi war dabei. Und Rudi merkte auf einmal, wie ein großes Tohuwabohu im Bus entsteht. Alle Spieler haben sich so hinten irgendwie im Bus, im hinteren Teil des Busses zusammengesetzt und lautstarke Diskussion. Und Rudi kriegte das dann irgendwann mit und kam nach hinten und hat dann gesagt, Männer, hört auf jetzt. Wir werden uns den Trainer, wir werden mit dem Trainer sprechen, der ist jetzt nicht da. Und dann haben wir das auch an dem, glaube ich, direkt an dem Montag. Ich glaube, wir haben Freitagabends in St. Pauli gespielt und haben dann am Montag waren wir in Billerbeck in unserem Stammquartier bei der Superfamilie Niehoff. Das war auch immer klasse. Und da waren wir Montagabend dann zusammen, die ganze Mannschaft, also nicht nur die im Kader waren, und haben dann mit dem Jörg Berger, der saß dann da, quasi eigentlich wie auf der Anklagebank. Ja, dann hat der Olaf angefangen als Kapitän und da sind schon, boah, also normalerweise musst du als Trainer da sagen, ich stehe auf und gehe, ne? Weil da hat es richtig gescheppert, aber Rudi wollte das.
Ja, aber jetzt
Rudi wollte das.
Jetzt ist 20 Jahre her, was wurde denn da aufs Tablett gelegt?
Ja, alle die Dinge, die wir beim Trainer gesehen haben, wo wir gesagt haben, nach 3 Jahren sonnt er sich mehr im Erfolg, wie dass er mit uns vernünftig weiterarbeitet.
Priorisierungsproblem.
Es hat geregnet am Tag, wo wir trainiert haben und der Cheftrainer Jörg ist in der Kabine geblieben, ist in die Sauna gegangen. Nur mal so.
Okay, sollte.
Lach nicht, Beppo. Das ist, weißt du, das regt einen als Spieler dann auf.
Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ist ja völlig.
Weißt, der hat super gearbeitet und dann auf einmal kommt so Und das ist ja immer das Problem.
Ja.
Schalke, dann ist es die Euphorie und dann wird man überall und ne,
ja.
Überall, roter Teppich. Und ja, auf jeden Fall haben wir uns ihn dann zur Brust genommen und hat wirklich jeder Spieler reihum im Esssaal, wo wir waren, wo wir gegessen haben abends, hat da alles losgeworden, hat alles rausgehauen. Ne? Das war schon brutal. Und das war aber der Punkt dann, wo wir in Serie 5 Spiele gewonnen haben. Ging los am Dienstag mit dem Sieg gegen Stuttgart dann.
Und an dem Abend ist ja dann, an dem Montagabend ist Jörg Berger auch schon entlassen worden? Oder wie ging es?
Nein. Es war nur so, dass natürlich du gemerkt hast, dass da schon so ein bisschen das Vertrauen zueinander verloren gegangen ist. Aber wir haben es hingekriegt und Rudi hat dann auch gesagt, die Saison war so erfolgreich und er wird den Teufel tun, dass er jetzt eine Entscheidung trifft, dass der Trainer dann am Saisonende nach Platz 3,
ja,
dass er den raustut. Aber es hat sich dann auch mit in die neue Saison getragen. Da waren wir irgendwie in der Runde auf Platz 11.
Immerhin wart ihr schon in der zweiten Runde des UEFA Cups.
Richtig, und dann hatten wir aber auch noch einen Pokal aus gegen den damaligen Zweitligisten VfL Bochum. Und dann hat er schon gemerkt, der Trainer hat die Mannschaft verloren. Und dann hat er die Entscheidung getroffen. Und dann war er im Parkstadion, kann ich mich auch noch gut dran erinnern, mit der Nummer 1 Jens Berger, mit der Nummer 2 Thomas Berger.
Ja, ich mich auch.
Kann mich nur gut erinnern. Haben wir auch das Spiel noch verloren durch irgendein unglückliches Tor. Aber haben auch katastrophal gespielt. Da war der Hubert Neu dann an der Linie. Und dann sind wir sonntags alle, fast alle, 15 Mann, zu ran.
Absurdes Bild. Ja.
Wie seid aber ihr, was ich sagen will damit, und das ist ja entscheidend.
Nein, erst noch die RAN-Geschichte. Also wie seid ihr, zu RAN mit allem Mann ins Studio gegangen?
Ja, aber da merkst du ja, dass eine Mannschaft sich einig ist. Eine Mannschaft, ja, war sich komplett einig. Es war nicht einer, der daran gezweifelt hat, dass es die falsche Entscheidung gewesen wäre, wenn wir weitergemacht hätten mit dem Jörg. Es war die richtige Entscheidung. Nur Rudi hat es clever gemacht. Wir waren natürlich dann in erster Linie erstmal die in der Verantwortung waren und haben es auch abgekriegt. Aber wir haben das gespürt, dass es nicht mehr weitergeht. Und wir wollten erfolgreich sein. Wir wollten weiter. Wir wollten ja nicht stehen bleiben. Ja, wir wollten uns nicht auf Platz 3 ausruhen, sondern wir haben einfach einen Trainer erwartet, der uns mehr und mehr immer weiter fordert. Und das ist dann passiert mit Hüb Stevens.
Wie da, wart ihr dann auch in dieser Hüb Stevens Verpflichtungssache mit eingebunden oder habt ihr
null.
Einfach
null?
Okay.
0,0. Hat keiner gewusst, was Rudi dann macht, aber Rudi fand ihn bei dem ersten Aufeinandertreffen wohl schon irgendwie hat er eine Nase dafür gehabt. Das ist einer, der kann richtig passen. Das war, als wir in Kerl gerade das Rückspiel, ja, hatten beim 2-2. Und da hat er es ihm irgendwie angetan gehabt. Und dann hat er sich an dem Sonntag, wo wir in Berlin waren, hat er sich mit dem Hüb getroffen.
Und ja, so, dann gab es diese UEFA-Cup-Saison, ja? Und ich meine, also jetzt mal, also rein fußballerisch war der FC Schalke 04 jetzt nicht der Finalfavorit. Also, dass der FC Schalke 04 überhaupt ins Viertelfinale oder Halbfinale kommt, das war ja schon der Erfolg. Und dann ging es ja irgendwie immer weiter. So Glück und kannst du dir das erklären, wie konnte das passieren?
Wir waren eine Mannschaft. Wir waren so eine eingeschweißte Truppe, nachdem wir 3 Jahre zuvor noch gänzlich zerstritten waren, im Abstiegskampf waren, fast abgestiegen wären. Jörg Berger hat uns da rausgeholt, wirklich. Er hat wieder alles vereint und wir haben uns zu einer Mannschaft zusammengeschweißt und haben auch privat sehr viel unternommen. Wir waren zum Beispiel dienstags war zweimal Training und dann haben wir immer gesagt, wir gehen ins Zutz nach Buhr. Da sind wir dann hin und dann gab es diesen berühmten Zutzsalat für alle. Ja, am Anfang waren es 8, nachher waren es 12, dann waren es 15, dann waren es 18.
Ah, geil,
mit der, ja, Zeit. Mhm. Es gab die Kabinenfeste, was Jörg Berger organisiert hatte. Ja, nach dem Training war plötzlich mal plötzlich vom McDonald's waren, was weiß ich, 25 Big Macs da. Also ja,
ja, geil.
Und wir saßen da und natürlich sind einige gegangen. Es war ja nicht so, dass 25 sitzen geblieben sind. Aber das hat sich dann entwickelt und auf einmal wollte da keiner gehen. Wir hatten Spaß, saßen noch nach dem Training 2 Stunden in der Kabine, ja, im alten Parkstadion. Und wie gesagt, sind dann dienstags, das war das Highlight. Wir haben dann wirklich, kann man auch sagen, wir haben nicht nur Salat gegessen, sondern wir haben mindestens 2 Weißbier zusammen getrunken. Und dann sind wir nach Hause. Und es hat so zusammengeschweißt, die Frauen, war auch eine super Geschichte von Rudi, dass er immer die Spielerfrauen, Freundinnen, Frauen eingeladen hat für die Spiele, wenn wir Teneriffa, Valencia,
ja.
Wir waren ja immer 3 Tage unterwegs. Und dann hat er gesagt, Schalke 04, als Familie zusammen. Und die Spielerfrauen haben sich auch plötzlich untereinander verstanden, haben sich getroffen, sind zusammen mit bei den Spielen. Also das war unfassbar, was da passiert ist in der Zeit. Ne? Also
Das
so
ist
eine, so ein Gefüge, wo man sagen kann, das war eine Mannschaft, muss man wirklich sagen. Und eins darf man nicht vergessen, es waren super Charaktere in der Mannschaft und wir haben uns zum Teil sowas von gefetzt im Training und im Spiel.
ja.
Also da sind Wörter gefallen, das kannst du nicht mal annähernd heute einem sagen. Ja, also wir haben uns richtig, nur mal ein Beispiel, Jens Lehmann als Torhüter hat irgendwas von hinten wieder gesehen, was nicht stimmt, schreit zu mir als vor der Abwehr als Sechser. Ja, Juri schreit zu mir, weil der vorne war, kommt doch näher her und mach endlich mal was und so. Ne?
Ja.
Und ich habe dann zu Jens zurückgeschrien, halt du dein Maul, halt die Bälle fest. Ja, also solche Kommunikation hatten wir, aber wir haben uns selber dann wirklich immer wieder gepusht und nachher in der Dusche war alles vergessen und da sind zum Teil dann wirklich Sachen gefallen, da weiß ich nicht, wer das heute noch ertragen oder vertragen würde.
Bujo hat hier im Podcast mal gesagt, ihr habt auch mal eine Kokosnuss jongliert. Fand ich, ist vielleicht so ein 90er-Jahre junge Männer-Begriff, aber was kannst du mir zu Kokosnüsse jonglieren erzählen?
Das weiß ich nicht.
Ehrlich? Ja, ich nehme an, ihr werdet euch auch mal irgendwie freitags oder so, ich weiß, freitags ist ja kein Tag für euch, sonntags abends oder so, keine Ahnung, werdet euch mal in irgendeinem Partykeller getroffen haben und auch mal eine Zigarette geraucht haben.
Ja, wobei wir hatten eigentlich, Raucher hatten wir, der Yves hat geraucht. Der war ja mit mir auf dem Zimmer, der hat sich die Dinger immer selber gedreht, der Yves. Das weiß ich noch, der hat,
ja.
Ja, aber sonst hatten wir eigentlich kaum einen drin, der geraucht hat. Aber natürlich haben wir uns auch mal nach dem Spiel irgendwo getroffen und sind miteinander losgezogen und haben mal die Wände wackeln lassen. Das ist völlig normal. Ja, und das ist halt der Unterschied. Du konntest es damals tun.
Ja, geht
heute
nicht,
kannst
ja.
du das mhm. kaum noch tun.
Ja,
ja, wenn, dann musst du irgendwo abgeschlossen sein, aber mit sozialen Netzwerken, mit Handys, mit Filmen, mhm. mit überall, wie willst du das machen? Ne?
Ja, es ist schwierig. Sehe ich ein. Ist aber eine schöne Anekdote. So, dann bist du UEFA-Cup-Sieger geworden. Da wissen wir alles drüber. Die 4-Minuten-Meisterschaft hast du dir gespart als Fußballspieler.
Ja.
Aber in der
Zeit... Ich war ja derjenige, der mit dem Rolf Fuhrmann im Interview war für Sky. Oder Premiere damals noch.
Ich habe mich jetzt...
Weil der Rolf Fuhrmann hat mich gesehen. Ich bin von der Tribüne runter im Kovac-Trikot vom HSV. Der hat mich gesehen, der hatte nichts mehr auf dem Ohr aus Hamburg und hat gesagt, Herr Müller, in Hamburg ist aus, was sagen Sie dazu? Ihr seid deutscher Meister. Und da sage ich, ich trinke auf den HSV und habe so einen riesen Stiefel in der Hand und trinke da 2 Schluck raus, gehe die Rolltreppe hoch, kommt mir Gerd Voss, unser Pressesprecher, entgegen ja, und sagt 1-1. Und da sage ich, du hast sie nicht alle. Hab das gar nicht geglaubt und bin dann hoch. Und da sah ich dann unsere Jungs, die Tränen in den Augen hatten, Ebbe Sand und alle im Büro vom Hüb Stevens, weil da ein kleiner Fernseher war und da kam der Freistoß nochmal, die Wiederholung. Das war brutal. Ja.
Ich habe letzten Herbst habe ich gedacht, ja, ich habe jetzt 20 Jahre mich geärgert, dass ich nur 4 Minuten deutscher Meister war, aber ich war 4 Minuten deutscher Meister und das war geil. Und wenn ich es mit der... So, mit der Perspektive schaffe ich es langsam und ich habe Rolf Fuhrmann jetzt auch für den Podcast eingeladen. Er hat zugesagt, wir machen das dieses Jahr. Ich muss da durch. Durch dieses Trauma, ich brauche da noch brauche da noch Therapie. Das hat nämlich echt, für mich war es so, dass ich im Parkstadion in der Nordkurve gestanden habe und dann auch schon auf dem Feld war und dann hochgeguckt habe in der Sekunde, wo der Andersen den Ball ins Tor schießt. Das war echt so, also es war,
ja, hast du dann gleich registriert,
ja.
dass es quasi der Ausgleich ist in der
Ja,
94.
ich
oder?
habe das sofort
Weil
verstanden.
viele haben das ja gar nicht registriert. Die haben gedacht, was ist das da oben? Das ist doch gar nicht das Spiel oder
Ich
das
stand auf dem
Wiederholung von
Feld.
der ersten Halbzeit oder irgendwas.
Ich stand auf dem Feld, guck hoch zu dieser Anzeigetafel, die da ja erst im halben Jahr stand
Ah,
oder so, diese
ja.
Videoleinwand. Ich habe das sofort verstanden. Also das
Okay.
war eine ganz merkwürdige, also alles daran war schlimm. Aber es war eigentlich auch ein sehr schöner Abend für Schalke 04. Also wir waren dann alle in der Kneipe und da war irgendwie, alle waren verletzt und deswegen war es ein, also das war deswegen ein schöner Abend, weil allen klar war, alle sind gerade verletzt. Und dann,
Ja.
das war irgendwie so in so einer Fußball-Fanwelt, wo es auch echt so viel um Härte ging, waren alle einen Abend mal sehr weich. Und das, also es hat mich sehr
Ja.
geprägt, dieser Abend. Huh, jetzt, so, jetzt würde ich gerne auch wissen, okay, du bist dann vom Spieler direkt zu Assis Assi geworden, ne?
Korrekt, ja.
Also, wieso bist du nicht, also deine Karriere war, du warst einfach zu alt, oder? Also du hättest jetzt den Umzug in die Arena jetzt auch nicht mehr mitmachen können, noch 2 Jahre da
Nein,
verlängern, da war einfach
es war ja
vorbei.
schon ein, zwei Jahre vorher, hab ich eigentlich mehr oder weniger gesagt, ich möchte eigentlich aufhören. Dann hat aber Rudi und auch Huub Stevens haben gesagt, nee, und selbst wenn du nicht mehr spielst, du bist wichtig für die Kabine und wir möchten dich dabei halten und mach doch noch mal ein Jahr länger. Und Rudi hat mir dann zeitgleich auch im letzten oder vorletzten Jahr schon gesagt, ich möchte, dass du eine Mannschaft hier als Trainer übernimmst. Kannst du dir vorstellen, dass du U19-Trainer wirst? Damals hieß es, glaube ich, noch A-Jugend, jetzt heißt es ja U19. Und dann habe ich gesagt, nee, also wenn ich was mache, dann mache ich entweder das eine richtig und lasse das andere. Also beides geht nicht. Dann kam er mit der U23 an und sagte, nee, Rudi, komm, wenn er mich nur als Spieler haben will, dann meine ganze Energie ist in der Kabine und wenn er mich braucht, spiele ich und wenn nicht, gucke ich, dass der Laden irgendwie funktioniert mit den Jungs zusammen, so wie es bisher war. Und dann haben wir uns darauf verständigt und irgendwann hat er mich dann darauf angesprochen und gesagt, ich möchte ihn nicht verlieren, weil ich wollte eigentlich 2000 zurück in meine Heimat, wo ich dann aufgehört habe. Und dann hat er gesagt, ich will dich hier nicht gehen lassen, weil wir hatten immer sehr gute Gespräche und unser Verhältnis war ja, als er gekommen ist, haben wir ja sehr offen immer mit allem über alles gesprochen. Er hat mich sehr oft zu sich ins Büro geholt, schon als Spieler, und hat gefragt, wie siehst du das? Wir waren nicht immer einer Meinung, auch nachher nicht, wo wir zusammengearbeitet haben, aber ich habe ihm dann immer ganz offen meine Meinung dazu gesagt und das hat ihm wohl anscheinend dann auch imponiert, beziehungsweise er hat sich dann darüber Gedanken gemacht und hat mich gefragt, wo siehst du dich denn im Fußball? Da sage ich, also wenn, dann könnte ich mir schon vorstellen, eher im Management zu arbeiten. Da sagt er, das ist die Idee, du wirst mein Assistent. Und dann habe ich gesagt, okay, muss ich mal überlegen und mit allen Beteiligten gerade in der Familie sprechen. Und dann haben wir uns in Freiburg vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg, sind wir dann in die Sauna zusammen, der Rudi, der Jupp Schnusenberg, ja wirklich, sind wir in die Sauna gehockt.
Drei schöne Männer.
Ja, genau. Drei Models. Und dann hat er gesagt, so, jetzt Fischer bei der Butter bei der Fische. Und dann haben wir da uns per Handschlag, haben wir uns das Wort gegeben, dass wir in Zukunft dann, dass ich bei ihm als Assistent arbeite. Und ich glaube, ich hatte mindestens 2, 3 Jahre gar keinen Vertrag, weil er gesagt hat, mein Wort zählt. Das fand ich immer so herausragend bei ihm. Und das war wirklich so. Und irgendwann dann kam er aber zu mir und hat gesagt, du, egal, es kann ja irgendwann mal was passieren mit mir, jetzt müssen wir auch mal was Schriftliches machen. Aber ich habe gesagt, nee, du, ist kein Problem, lass es so. Und dann sagt er, nee, nee, das ist jetzt wichtig, dass man das auch in der Zeit auch vertraglich einbindet.
Okay, dann
Und
deine Idee war ja die von Rolf Rangnick, richtig?
ja, das war sehr schwierig, den Ralf beim Rudi als Trainer dann zu platzieren. Vorgeschichte war natürlich auch die Trainersuche davor über Christian Groß damals schon, über Van Gaal, Neubart war ja dann, wo Rudi gesagt hat,
Ach ja, stimmt.
den holt er dann,
Nach
ja.
Stevens.
Und dann Jupp Heynckes, und ich muss sagen, Jupp Heynckes, was mir heute noch irgendwie, wo ich auch weiß, warum der Jupp Heynckes war damals auch sehr, sehr sauer auf mich. weil es gab auch eine Sitzung damals mit der Mannschaft, wo der Rudi gesagt hat, er muss jetzt mal reinhören. Und dieses Verhältnis Mannschaft und Jupp Heynckes war nicht so schlecht, beziehungsweise war alles okay, bis auf das, dass es noch nicht so gefruchtet hat, sportlich, dass wir da erfolgreich waren. Aber im Prinzip war das einer der vom Charakter her der besten Menschen, die ich je kennengelernt habe im Fußball, Jupp Heynckes. Und ich habe dann aber aus Loyalität auch, habe ich dann, wo wir zusammensaßen, der Rudi, der Jupp Heynckes und meine Wenigkeit, konnte ich natürlich nicht gegen meinen Vorgesetzten in dem Punkt ihm widersprechen, aber Rudi hat dann den Jupp Heynckes quasi beurlaubt und ich hatte sehr gutes Verhältnis zum Jupp. Wir haben sehr viele Dinge miteinander gesprochen, weil Rudi da schon eigentlich auch in, was man heute weiß, damals wusste ich das nicht, aber auch da war schon
Ein
im
bisschen
Nachhinein
tüdelig.
kann man sagen, war die Krankheit am Beginnen, ja, am Beginn.
Und für euch alle auf der Geschäftsstelle muss ich das, also das ist jetzt so dieses Gelsenkirchener Gerüchte-Ding, ja, das kannst du jetzt gleich einfangen, aber ich werfe es mal rein. So. Rudi wurde zu der Zeit irgendwie ein Alkoholproblem nachgesagt. Und das muss auch irgendwie der Grund gewesen sein, warum er dann letztendlich seinen Job verloren hat. Und jetzt weiß, bringe ich dich in Schwulitäten, ich weiß, aber wie war es denn so?
Ja, ich weiß so, das ist eine Geschichte, die ist sehr persönlich.
Ja, okay.
Ich war immer an der Seite vom Rudi, je Tag und Nacht. Ich habe mit ihm Fahrten gemacht durch ganz Deutschland, im Ausland. Ich habe ihn zum Teil spät am Morgen nach Hause gebracht, dann, wenn wir irgendwo herkamen. Also wir waren eins. Wir hatten die gleiche Idee von Schalke, vor allem wie man Schalke leben muss, wie man führen muss. Wir hatten zwar manchmal unterschiedliche Auffassungen von Spielern oder auch Trainern, nur ich habe dann sicherlich zu dem Zeitpunkt auch gemerkt, als er gesundheitliche Probleme hatte, und ich habe dann auch ein sehr persönliches Gespräch mit ihm geführt, aber in seiner unnachahmlichen Art hat er dann immer zu mir gesagt, Andi, lieben Dank für das Wort zum Sonntag, aber ich schaffe das alleine. Und
Ja,
ich habe
klar.
dann immer zu ihm gesagt, Rudi, wir kennen uns jetzt so lang und du weißt, ich stehe komplett hinter dir an deiner Seite, aber ich habe ihn dann auch gewarnt vor dem Aufsichtsrat, der daran gedacht hat, daran zu sägen. Und der Aufsichtsrat hat dann damals auch mit mir gesprochen, ob ich mir das zutraue. Und da habe ich gesagt, ich möchte, dass der Rudi auf jeden Fall bleibt, in welcher Form auch immer, weil wir machen das gemeinsam. Er bleibt weiterhin das Gesicht des Vereins. Und ich arbeite so weiter, wie wir das in den letzten 6 Jahren dann auch gemacht haben. Und das war vor allem auch, weil er mich hat machen lassen, ne? Also ich habe viele Sachen dann auch ihm vorgeschlagen, was wir dann auch umgesetzt haben. Und er durfte nach wie vor draußen sagen, hier so und so. Ja, und dann kam die Idee halt auch mit Ralf Rangnick, wo ich dann gesehen habe, es geht in der Entwicklung und vor allem in dem Spiel, dass unsere Mannschaft grundsätzlich eine höhere Qualität hat als das, was dann auf dem Platz zu sehen war. Und dann habe ich Ralf Rangnick ins Spiel gebracht. Ne? Und er hat mich dann machen lassen. Und dann haben wir uns bei ihm im Haus in der Granger Straße, war der Ralf dann da. Ich weiß, dass es für einen Rudi schwierig war, das zu akzeptieren. Aber ich glaube auch, dass er dann im letzten Moment dann auch darauf gehört hat, dass es wichtig ist, einen Trainer jetzt zu installieren, der rein vom Fachlichen her und auch von der Ausrichtung her
Warum war das
das mit der
schwierig?
Mannschaft hinbekommen.
Warum
Bitte?
war das schwierig für ihn? Weil das einfach eine
Völlig
neue
verschiedene
Art,
Typen.
auch ein.
Völlig verschiedene. Ja, Ralf war,
Ralf Rangnick,
Ralf
muss
ist
man
ja
sagen, hat
eher.
der deutschen Fußballnation die Viererkette erklärt, ne? Und das ist eine andere
Ja,
Welt,
genau.
als
Und
aus
das
der Rudi
sind
Assauer
so
kam.
ja, der Ralf war über allem erhaben. Er wusste über alles Bescheid und er wollte alles selber machen. Und Professor kommt ja nicht von ungefähr. Ja, und rein vom Menschenschlag her haben die beiden überhaupt nicht zusammengepasst. Ja, Rudi als Bauchmensch, Ralf eher Kopfmensch. Ja. Und sie haben sie aber zusammengerauft und ich war dann immer der, die Verbindung hergestellt hat, damit es einigermaßen funktioniert.
Du konntest schon übersetzen. Ist das auch ein Schwabe, Ralf Rangnick? Ja, oder kommt er daher? Schwabe oder so?
Ja, ja, der ist ein Schwabe.
Du konntest,
ja,
ich wollte ihn nicht verwechseln mit einem Badener, da seid ihr ja immer ganz sensibel, ihr da unten. Du konntest dann, du warst dann der menschliche Adapter zwischen Ruhrpott und Schwabenland.
Kann man so sagen, weil ich meine, mein Ruhrgebiet ist mein zweites Zuhause, sage ich jetzt mal, wobei meine Wurzeln sind im Schwabenland, das ist klar, würde ich auch nicht anders sagen. Ich fühle mich auch wohl hier, aber ich habe genauso mich und meine Familie, nicht nur ich, sondern meine Frau, meine Kinder sind ja im Ruhrgebiet geboren. Also das ist unsere Heimat, auch ans Herz gewachsen, viele Freunde dort, nach wie vor Verbindung. Von daher.
Du hast eine Pottperle entführt und die muss jetzt im Schwabenland leben? Was bist du entführt?
Nein. Die ist schon aus dem Schwabenland auch.
Ah, okay.
Keine Pottperle entführt.
Ah, okay.
Dann aber ist ja gut. Meine Frau auch, die hat sich, was ich vorhin mal sagte, in Hannover auch nicht wohl gefühlt. Aber im Ruhrgebiet, wir haben in Dorsten die ganze Zeit gelebt, gewohnt, die Kinder dort zur Welt gekommen, in die Schule gegangen, Abschlüsse gemacht. Beides mittlerweile glühende Schalke-Fans, wobei der ältere Sohn am Anfang komplett auf Bayern München war und irgendwann hat es ihn dann wirklich hat's ihn so mitgerissen.
Da hat er es begriffen,
obwohl
ja.
Obwohl ich nichts groß dazu beigetragen habe, weil die Kinder muss ihren Willen lassen irgendwo, ne?
Ich würde gerne noch eins wissen. Es war ja irgendwie klar, dass Rudi Assauer und Clemens Tönnies, das waren nicht die besten Freunde. Und also wir bringen den Verein auf Vordermann und dann wählen wir diesen Wursthain hier als Aufsichtsratsvorsitzenden. Dieses Zitat steht ja in der Welt, kann man sich noch im Internet ergoogeln. Dann war ja Clemens Tönnies auch irgendwie dafür verantwortlich, dass Rudi jetzt nicht so einen schönen Abgang beim FC Schalke 04 hatte. Da war ja allen noch gar nicht klar, dass das im Grunde, dass da eine Krankheit dahinter steckt und so. Ich habe mich sehr, nach der Beerdigung stand Clemens Tönnies auf dem Rasen und hat die Rede über Rudi Assauer gesagt, unser Rudi. Und da habe ich mich ganz doll geschämt, weil ich irgendwie dachte, ja, es ist der Rudi des FC Schalke 04, aber es ist nicht der Rudi von Clemens Tönnies. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, kann ich auch unterschreiben. Stimmt ja auch.
Und dann
es war damals so, als, hatte ich vorher schon mal angedeutet, Möllemann war ja damals der Aufsichtsratsvorsitzende, dann war die Mitgliederversammlung, dann kam der Aufsichtsrat zusammen in der alten Geschäftsstelle und dann war plötzlich eine ganz große Überraschung, dass der Aufsichtsrat gewählt hat, 6 Stimmen für Tönnies, 5 für Möllemann und das war ja dann aber auch schon so, wo Möllemann dann in eine Richtung ging, es hat ja auch dann nicht mehr so lange gedauert, wie er dann politisch dann auch
eine kleine Rechts-Links-Schwäche zutage geführt
hatte.
Ja,
das war ja dann, will ich auch nicht weiter ausführen, weil das ist Glatteis-Politik für mich. Aber und das war dann für alle überraschend, weil eigentlich hat es wunderbar funktioniert. Die Kombination Möllemann mit dem Aufsichtsrat hat die Versammlung meines Erachtens hervorragend geleitet. Gut, muss er auch können als Politiker, aber Rudi konnte ihn anrufen und sagen, pass auf, wir haben ein Problem, kannst du uns helfen? Und Möllemann, ohne dass der gesagt hat, ja, aber was kriege ich dafür? Oder da müssen wir aber, hat unbürokratisch sofort, hat der Rudi geholfen. Ja, und das finde ich halt so, Gentleman, so unter Männer, er konnte da nicht jetzt sagen, pass auf, ich kriege da aber noch irgendwas dafür, sondern er hat es gemacht.
Ja, und das
hat die beiden haben gepasst. Ja, und das habe ich alles so mitbekommen und das war aber alles nicht irgendwie Papier raus und so weiter, sondern in die Augen geschaut, die Hand gegeben und dann hat es funktioniert. Mhm. Und als der Tag dann kam, wo dann Clemens Tönnies dann Aufsichtsratsvorsitzender geworden ist, war für, wie gesagt, für viele überraschend, dass Möllemann weniger Stimmen dann bekommt, dann hat Rudi schon damals gesagt, oh, jetzt müssen wir uns warm anziehen. So in der Richtung jetzt. Wortwörtlich ist es nicht.
Ja, aber ja, ich weiß. Verstehe.
Ja, ja, und ja, aber es war trotzdem die Zeit danach, gab es weniger Probleme, aber du hast schon gemerkt, was ja auch bei zum Beispiel bei Peters und auch vielleicht bei Schnusenberg, weil das ja immer so rüberkam, Rudi hat die Arena gebaut alleine. Das stimmt ja nicht, ja. Und das hat die anderen auch immer so ein bisschen geärgert, dass immer mein Baby, mein, ja. Und natürlich hat er alle Türen aufgestoßen und das Ding da durchgeboxt. Aber ich meine, das brauche ich dir nicht sagen. Da braucht es noch ein paar andere Leute dazu, dass das so hingestellt werden konnte, wie es hingestellt wurde, dann die Arena. Aber das hat dann auch, da muss ich halt auch mal zurückstehen, weil als Gesicht des Vereins kriegst du halt auch dann die Lorbeeren, die dir zustehen, weil du
Du hast auch richtig auf
der
die Fresse gekriegt dafür ein paar Jahre lang. Also das schon, also es ist jetzt, aber es ist irgendwie schwierig. Am Ende stehen die Egos immer im Weg, ne?
Ja, klar. Aber das konnte zum Beispiel Rudi konnte auch einstecken, ja.
Ja,
Und
eben.
ich, das
Ja.
habe ich ja von ihm gelernt. Ich weiß noch, wo wir zu Hause gegen Dings gespielt haben, gegen Unterhaching. Das war in der zweiten Saison in der zweiten Liga. Da haben wir 3-3 gespielt und ich glaube, da war Rudi schon da, so viel ich weiß. Und dann hat er gesagt, wir gehen jetzt da raus, wir gehen jetzt da durch. Die standen alle auf dem P1 vor dem Parkstadion und haben gebrüllt, waren sauer, was jeder verstehen konnte. Aber er hat dann die Jungs mitgenommen. Er hat nicht gesagt, hier, Sicherheitsdienst, hol mal ein paar Autos. Und, nee, und dann sind wir, ich habe mich natürlich sehr stark an Wladimir Luti orientiert, der 1,95 Meter. Nee, das war jetzt Spaß. Aber nee, wir sind da raus. Und so hat er auch die Jungs erzogen. Ja, wenn der Sturm kommt, mach's Fenster auf und halt auch mal deinen Kopf raus. Und
Ja.
das ist das, was der Verein braucht. Das brauchst du.
Ja, das sind alles so Kultursachen, ne? Und Kultursachen lassen sich leider nicht in Excel-Tabellen abbilden. Das ist das große
Richtig,
Problem,
ja.
warum ich auch immer irgendwie gegen Wände laufe, weil du kannst Tradition und Werte ganz schlecht in Excel abbilden. Und dann gibt es irgendwie vor 2 Jahren diesen Rassismusskandal mit Clemens Tönnies und dann steht der Verein davor wie so ein, also da ist so viel Scheiße
Ja,
passiert in den letzten 2 Jahren, ey.
weil du auch du hast ja viele schwache Leute drin. Du hast ja auch, ich glaube, Clemens hatte auch keine starken Leute neben sich zugelassen oder geduldet. Und das wäre eigentlich,
Nee,
das ist ja immer
der hat sich den
bei
ab.
erfolgreichen
Genau.
Trainern,
Genau.
Managern, die lassen ja gerade starke Leute zu, sie profitieren
Ja,
davon.
eben das, weil
Das
die
ist
das
ja
wissen, dass je schlauer die Leute um mich herum
natürlich,
sind, umso schlauer
das
werde
bringt
ich
dich doch
auch.
selber
Ja,
weiter.
genau.
Das bringt dich
Das
doch
ist
selber weiter.
A-Leute.
Deswegen.
A-Leute verpflichten A-Leute und B-Leute verpflichten B-Leute. So. Und
Ja.
dann, das ist leider, das ist leider das Problem. So, Herr Müller. Für mich sind Sie übrigens auch der beste Andi Möller aller Zeiten. Wie oft bist du verwechselt worden?
Na, gar nicht so oft, aber wenn mal einer ein bisschen Unkenntnis hatte im Fußball und gefragt hat, wie ich heiße, und ich habe gesagt, Andi Müller, ach, der Nationalspieler.
Wie war
Sag ich, ja,
das?
genau.
Wie war das für euch? Ach nee, das war ja genau das Jahr, wo du aufgehört hast, ne? Weißt du gar nicht, wie das in der Kabine war. Ich kann mir das nicht vorstellen, ey. Also, dass Andi Möller auf Schalke gekommen ist, das war für die Gründung
Aber guck
von.
mal, das war auch so eine Geschichte. Ich habe ja, Rudi kam zu mir und sagt, was hältst du von der Idee, wir holen Andi Müller von Dortmund? Habe ich ihn angeschaut und habe ich zu ihm gesagt, ey, das ist nicht dein Ernst. Dann sagt er doch, das mache ich. Da sage ich, boah, Rudi, ey, weißt du, was da abgeht dann, was da passieren kann, um Gottes Willen. Und dann hatten wir aber auch noch die Geschichte, weil Emil Mpenza wollte auch noch weg. Mit Glasgow Rangers gab es in der Sommerpause, nicht Pause, sondern in der Sommervorbereitung, Möller war da und Mpenza macht Stunk. Also das waren 4, 6 Wochen. Und das kannst du nur schaffen, wenn du einen Manager hast, der Rudi Assauer heißt und einen Trainer, der Huub Stevens ist. Und die haben das hingekriegt. Und die haben gesagt, sie lassen sich nicht beirren. Der Mpenza ist 4 Wochen lang mit dem Thorsten Raik, mit dem Arzt, nur um den Platz gelaufen. Bis der eingesehen hat, hör auf, bleib hier und mach deinen Job. Und das war so. Und ich war immer in der Kabine drin, ich habe alles mitgekriegt. Das wollte ja auch Rudi, dass ich immer in der Kabine war und nicht um rauszuhören, sondern um einfach
Da zu sein, ja. Verbindung.
da zu sein, dass die Spieler Ansprechpartner haben und so
Genau.
weiter. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Du musst die Kabine kennen, du musst sie verstehen, du musst auch viele Dinge machen, wo du denkst, um Himmels Willen, ja, warum so und so. Aber Otto Rehhagel war auch so einer, der das in Bremen, ich meine, was hat der schwierige Fälle gehabt, Basler, Borowka, wie sie alle hießen. Aber er hat gewusst, ich brauche den am Samstag, dass wir das Spiel gewinnen.
Ja.
Ob der jetzt dreimal besoffen beim Training ist oder nicht, oder ich den heimschicke, weil er nicht trainieren kann. Aber am Samstag brauche ich ihn. Und er hat es hingekriegt mit seiner Mannschaft. Und da musst du natürlich,
Man muss auch die
puh.
Mannschaft akzeptieren. Ja, das ist
Genau.
großes,
Aber
das
die
ist.
musst du, deswegen sage ich, eine Mannschaft zu führen, das ist das Wichtigste. Genauso wie das Wichtigste ist, einen Verein zu führen. Du musst Führungsqualitäten haben. Und das bedeutet halt all das, was Rudi in sich drin hatte. Ich habe eine Menge davon gelernt. Ich war nachher nicht ganz so glücklich mit ein paar Entscheidungen, aber es waren auch viele Entscheidungen, die gut waren. Will ich auch nicht mehr drüber reden. Aber es ist so. Du musst jemanden haben, der da in die Kabine geht, wo die Jungs stramm stehen, wo die zuhören, wo die dir vertrauen und vor allem, wo die auch eingehen mit der Idee, die du hast. Ja, es bringt ja nichts, wenn man einer Mannschaft irgendwas aufdiktieren will, was nicht funktioniert, sondern die müssen das Gefühl haben, das, was sie da machen und wie sie es machen, ist genau richtig. Und da fühlen sie sich wohl. Und das ist für den ganzen Verein so. Und das ist, wenn man nochmal jetzt auf die Situation zurückkommt, ich kann nichts mehr erkennen, was irgendwo zusammenpasst. Nichts mehr.
Ja, ich bin auch, also ja, ich auch nicht. Also mir, also ich würde mir ja wünschen, die ganze Mannschaft fährt am ersten Trainingstag mit mir mal mit der 302 von Buhr bis nach bis zum Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Und weil die Reise schon mal so schön war, nehmen wir nochmal die 301 vom Hauptbahnhof bis nach Gelsenkirchen-Horst. Und dann haben alle auch mal Zeit, sich 2 Stunden zu unterhalten und zu sehen, in welcher Stadt sie eigentlich da gerade Fußball spielen.
Da müssen Sie aber Deutsch sprechen, Bebo.
Ich kann das auch auf Englisch und
Ja, aber das ist ja auch so ein Punkt. Guck mal, ich war noch in Wien, Rapid.
ja,
Und
das
jetzt vergleiche ich mal Rapid Wien mit Schalke 04. Kann ich nicht vergleichen. Klein. Aber da bin ich hingekommen. Die haben eine Struktur gehabt. Da war in der Woche zweimal zwischen den Trainingseinheiten, dienstags und freitags, war Sprachunterricht für die Spieler, die neu gekommen sind, die der deutschen Sprache nicht mächtig waren. Übrigens auch diesen Joey Linton habe ich damals hingeholt, der jetzt von Hoffenheim dann weg ist nach Newcastle. Den hatte ich nach Rapid geholt, den hatte ich ausgeliehen dort. Der Junge, habe ich gedacht, in Hoffenheim, der ist 2 Jahre dort, der spricht Deutsch, nichts. Da kommt
Irre.
er nach Wien und spricht, innerhalb von einem halben Jahr hat er das. Und wenn ich heute ein Interview sehe, dann von dem Kapitän Mascarell auf Englisch, nach wie vielen Jahren Deutschland noch, dann ist es einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Es geht nicht.
Da kann auch so jemand nicht Kapitän sein. Also ich finde auch
Richtig, sage ich
Stambuli.
auch. Der kann nicht Kapitän sein. Aber dann muss ich mich als Verein, muss ich sagen, pass auf, und das ziehen wir hier durch. Es gibt klare Regeln. Du hast Deutschunterricht und der fängt an um 13 Uhr nach dem Training und endet um 14 Uhr und am
Ja,
Donnerstag oder am Freitag bist du nochmal dran. Fertig.
ich finde, also manchmal frage ich mich, ob meine Gedanken zu naiv sind, aber jetzt bist du warst jetzt Sportmanager und Profifußballer und Europapokalsieger, können meine Gedanken doch nicht so naiv sein. Ja, finde ich auch unglaublich wichtig und bin dann auch so überrascht, wenn es dann mal einer macht. Ich glaube, Benjamin Stambouli hat nach einem halben Jahr konnte der Deutsch. Also verstehen
Ja.
und sich ausdrücken, also irgendwie klarkommen. Einfach nur klarkommen, reicht ja für den ersten
Ja,
Schritt. Wie sieht es
richtig.
denn bei dir jetzt aus? So, willst du nochmal angreifen oder musst du eigentlich noch arbeiten oder bist du jetzt nach so einer großen Sportskarriere, bist du fertig damit? War noch nicht so richtig. Die geile Zeit kam erst leider 10 Jahre später, oder?
Du, ich bin mit dem zufrieden, was in meiner Zeit war. Ich bin keinem neidisch. Im Gegenteil, ich habe eine wundervolle Zeit als Fußballer gehabt. Auch die Zeit danach war natürlich geprägt von ja, viel Emotionen, was bei Schalke immer ist, auch im Managementbereich. Hab dann nochmal das in Wien gemacht, hat mir sehr gut gefallen, die 3 Jahre dort.
Da haben wir uns getroffen in
Mittel
Sindelfingen beim A-Jugendturnier. Mein erstes
richtig,
Sportlerinterview. Ich werde es nie vergessen.
richtig. Mittlerweile bin ich hier in meiner Heimat, in mein Haus, das ich dann 2000 war, das fertiggestellt. Das war immer die Zeit vermietet. Habe das mir ein bisschen schön hergerichtet, bin aber noch nicht so in der Lage, dass ich sage, ich lege jetzt die Beine hoch. Bin in der Sportvermarktung tätig mit meiner eigenen Firma. Das heißt, ich mit meinem Geschäftspartner, der in München sitzt, relativ junger Kerl, Anfang 30, den habe ich kennengelernt, als er Praktikum gemacht hat in der Marketing in Hoffenheim. Und seitdem ist der Kontakt eigentlich nie abgerissen. Und
Cool.
wir sind in dem Bereich dann unterwegs, Werbesponsorenverträge für Sportler, Tennis, Eishockey, Fußball, Leichtathletik. Da haben wir ein paar junge Sportler, nicht selber, sondern wir arbeiten als Connector zwischen dem
Ja.
Sportler und also das Management der Sportler und der jeweiligen Firma.
Er sucht Markenbotschafter.
Und das machen wir, das bieten wir dann an. Wir gehen immer direkt auf das Management der Sportler zu. Da habe ich noch ein breites Netzwerk aus der
Ja.
Fußballerzeit. Mein Geschäftspartner auch aus dem Bereich Leichtathletik und Eishockey. Und da spielen wir uns so die Bälle zu. Aber es ist nicht im Moment so, dass wir Hurra schreien können, auch weil in dieser Zeit, glaube keiner Hurra schreien kann. Aber es macht trotzdem viel Spaß, Dinge zu entwickeln. Und natürlich, Fußball wird immer das sein, was ich am besten kann. Und verfolgt den Fußball speziell natürlich in erster Linie die Bundesliga und Schalke 04.
Spielst du noch? Also so Hobby-Mannschaft, weiß ich nicht.
Nein, nein. Ich habe ja auch bei dem Eurofighter-Spiel da nicht mehr gespielt, weil ich habe so ein bisschen Probleme mit der Halswirbelsäule. Da habe ich
Ach
zwei
du Scheiße.
Bandscheibenvorfälle. Da ist
Ja.
mit. Aber ich habe ja alles im Griff, kein Problem. Also ich spiele ein bisschen Just for Fun Tennis und habe seit einiger Zeit ein cooles Fahrrad hier im Hause. Spinning und ein bisschen Krafttraining und so weiter. Also das mache ich schon, dass ich mich da zumindest fit halte.
Hast du Platzreife zum Golfen?
Das ist nicht mein Sport.
Ah, ich wollte mich gerade mit dir zum Golfen verabreden, aber tja.
Ich hab's mal probiert, aber ich brauche so ein bisschen, weißt du, so dieser 1 gegen
Wettkampf.
1 Kampf. Ja, Tennis so.
Ja,
Ja, mein
finde ich gut.
Schwager spielt sehr, sehr gut Tennis. Mit
Ja.
dem matche ich mich dann immer, jetzt in den letzten Monaten natürlich auch nicht, weil die Hallen haben alle zu.
Ja.
Aber jetzt kommt ja bald die Saison dann draußen und dann haben wir auch hier eine Mannschaft. Wir haben auch schon mal so ein paar Spiele in der Mannschaft dann gehabt. Das eine war mal erfolgreich, das andere nicht so, aber es ärgert mich halt nach wie vor, wenn du verlierst. Von daher, ich brauche den Wettkampf.
So, die letzte Frage hatten wir schon. Jetzt kommen wir zur allerletzten Frage. Rocky Horror Picture Show. Was war deine Rolle? Muss ich kurz erklären. Ihr hattet, ich glaube, ich war unter Jörg Berger, hattet ihr irgendwie mal so
Ich
einen
weiß, die Bilder,
schlimmer Abstiegskampf und dann wart ihr, ich glaube, im Musiktheater und da war Rocky Horror Picture
genau,
Show und Juri Möller
richtig.
war in Strapse, ich glaube.
Juri mit Strapse, dann war, ich glaube, Yves war dabei. Ich weiß schon gar nicht mehr, aber da gibt es furchtbare Bilder, wie wir gekleidet waren. Das war, ich habe irgendwann noch mal, neulich hat, glaube ich, der Olaf Thon bei uns in der WhatsApp-Gruppe hat noch mal so ein Bild rumgeschickt. Ich meine, der Olaf war es. Also, ja, Wahnsinn. Aber du, wir hatten ja auch unter Ralf Rangnick mal im Studio dieses Lied aufgenommen. Das habe ich neulich auch wieder irgendwo
Wir
gesehen, wo
sind
das
Schalker,
gelaufen
Schalker,
ist.
das sind wir.
Ja, wenn ich das anschaue, mega, echt. Asamoah, Bordon, Kurani, Rakitic. Wenn du die Jungs da alle siehst, da blutet einem schon das Herz.
Mir
So
blutet auch
Jungs
schon.
waren schon.
Solche Leute waren mal auf
Ja.
Schalke und jetzt sind wir da als Vermarktungsmonster in China und Amerika steigen wir in die zweite Liga ab. Es ist
Ja.
ungeheuerlich, ey. So, berühmte letzte Worte von Ihnen, Herr Müller. Sie dürfen jetzt, du kannst jetzt sagen, wie es hier weitergeht. Du machst jetzt mal Hoffnung. Du hast jetzt die Rolle des Hoffnungsbringers.
Ich?
Ja, klar.
Ja. Das Einzige hilft, Spiele gewinnen und fange am besten damit in Stuttgart an, auch wenn es mein Verein ist, wo ich groß geworden bin. Aber
Ich kann ja nicht auf alles
ganz
Rücksicht nehmen.
ehrlich, ja, ich sage auch ganz offen, also Schalke ist mein Verein, obwohl ich ihn Stuttgart groß geworden bin, in der Jugend war, aber Schalke ist mein Verein. Das ist
ja, klar.
Das ist das, wo ich am meisten Herzblut dran habe und auch immer haben werde. Von daher, die Stuttgarter brauchen die Punkte nicht, haben eine gewisse Heimschwäche, haben noch nicht so viele Spiele zu Hause gewonnen. Aber wie gesagt, fang endlich an, das Spiel mit Ball so zu kreieren, dass du endlich mal eine Chance hast, vorne gefährlich zu sein und Tore zu erzielen. Und das will ich sehen. Ja, und wenn man dann ein Spiel vielleicht mal 4-3 verliert, aber ich schieße mal 3 Tore und ich zeige mal, dass ich gefährlich sein kann, das könnte dann noch mal ein bisschen Optimismus bringen.
Ich hätte ja gut gefunden, wenn gestern einfach mal einer in der 5. Minute einer einen versehentlich mal weggegrätscht hätte. Das klingt assi und ist wahrscheinlich auch sporttaktisch total die doofe Idee, aber dass da irgendwie so. Also dieses ganze Fußballspielen, ne, das klingt so abgedroschen, also, aber es kommt über den Kampf. Also ohne Kampf kannst du kein Fußball spielen.
Gebe ich dir recht, nur du musst natürlich dann auch, weil ich sage da auch mal was, dass wenn früher immer geschrien wurde, wir wollen euch kämpfen sehen, ne? Das habe ich so gehasst.
Ich kann verstehen.
Das habe ich als Spieler so gehasst, weil ich immer gedacht habe, versteht ihr das nicht? Weil es ist tatsächlich so, wenn du, ich bin ganz ehrlich, ich bin mehr gerannt und habe getan und gemacht in Spielen, die wir zum Beispiel 5-0 verloren haben. Aber weißt du warum? Weil wir als Mannschaft, wir hatten nie den Schlüssel für die Türe, um das mal symbolisch darzustellen,
ja,
dass wir auch in irgendeiner Art und Weise rangekommen sind, überhaupt mal einen mit dem Ball zu erwischen.
Ja.
Und das ist immer das Problem, wenn du taktisch das nicht schaffst, dass die Räume so bespielt werden oder auch so besetzt werden, dass du nicht auch mal einen wegflexen kannst, dass du da nicht hinkommst, weil du immer zu spät bist, dann hast du ein gesamttaktisches Problem als Mannschaft im Rhythmus. Und den musst du brechen. Und da braucht es natürlich auch von draußen Hilfe. Ja, dass ein Trainer sieht, oh, da fehlt uns aber einer im Mittelfeld, wir müssen einen von hinten vorziehen oder wie auch immer, ist egal. Aber da habe ich immer gedacht, du musst einfach in deinem taktischen Spiel besser sein, dann kommst du auch in die Zweikämpfe und dann kannst du auch reinflexen und dann sagen auch die Leute, hey, die kämpfen aber richtig, ja, weil sie auch wissen, sie kommen da hin. Aber meistens kommen sie da nicht hin. Und wenn ich jetzt das Schalker-Spiel sehe, ne, gestern dann, und sehe, dass du Überzahl bist bei allen Toren, da verstehe ich das nicht mehr. Schieb dich an die Gegner ran, ja, schieb zwei weg, ja, ins Mittelfeld mehr nach vorne, dann spiel hinten 5-5. Aber dann weiß jeder, ich muss es machen. Ich kann mich nicht auf den, der hinter mir, nebendran, 2 Meter weg, noch steht, verlassen.
Ja, ja.
Aber das ist natürlich auch jetzt in der Birne drin. Das ist mir auch klar.
Ich bin auch nur noch sprachlos, ehrlich gesagt, zu dem ganzen Thema. Deswegen bin ich so froh, dass wir jetzt 90 Minuten auch mal ein bisschen Dönekens machen können in schwierigen Zeiten. Andi Müller, danke.
Ja.
Danke für deine Zeit.
Nichts
danke für die Anekdötchen. Zum Schluss möchte ich sagen, wie jedes Mal, das ist gerade Pandemie da draußen, liebe Leute, und wenn es euch nicht so gut geht, dann könnt ihr euch unter anderem bei der Robert-Enke-Stiftung melden, da könnt ihr anrufen, wenn ihr keinen zum Quatschen habt, und die können euch vielleicht einen Weg zeigen, wie ihr da rauskommt, falls ihr gerade an einer Depression oder so erkrankt seid. Das ist kein Problem, ich habe das auch schon hinter mir, das kann man hinkriegen, ich bin das beste Beispiel und ruft da an. Darüber hinaus wird die Saison noch ganz schlimm für uns. Ich hoffe, wir kacken uns alle nicht zusammen so ernsthaft an. Das waren die letzten Worte. Andi Müller, Glück auf. Vielen Dank für deine Bereitschaft, hier gewesen zu sein.
Sebo, danke dir.
Ich danke dir. Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.